Genau, ihr Lieben, es ist manchmal gar nicht so einfach, gerade nach so einer Gebetszeit den Übergang zu schaffen und zu sehen, hey, da sind Menschen, die unfassbar leiden, da sind wir haben alle irgendwie auch unsere Probleme und Nöte. Und darin zu wissen, dass Gott sowohl das eine als auch das andere sieht, finde ich immer wieder entlastend. Und da zeigt sich auch so ein bisschen so dieses Schwergewicht der Predigtreihe, die wir haben, unsere Identität in Christus. Denn in der Bibel ist es kein nebensächliches Thema. Es gibt mehr als 200 Stellen im Neuen Testament, die uns sagen, was es bedeutet, wenn wir als Gläubige in Jesus sind. Und auch für uns Menschen ist es ja immer und immer wieder Thema in dieser Welt. Wer bin ich? Und wir suchen in so vielen Dingen Identität, Orientierung, sei es irgendwie in unserem Beruf, in Beziehungen, politischen oder ethischen Überzeugungen, in unserem Erfolg, vielleicht aber auch Misserfolg, in Enttäuschungen, in Verletzungen. Es gibt ja Menschen, die sich immer über das definieren, was in ihrem Leben nicht geworden ist. Vielleicht kennt ihr so jemanden, der über Verletzung, Enttäuschung einfach nicht hinweggekommen ist und das ein ganzes Leben mit sich rumträgt. Und gerade da ist es so wichtig, nicht nur da, sondern jetzt, wo wir auch im Iran merken, hey, wie bröckelig manches wird, wie fundamental wichtig es ist, dass wir wissen, wer wir in Christus sind, wer wir in Jesus sind, weil das bleibt. Also auch wo nicht vergleichbar mit dem Iran, aber wo jetzt hier vielleicht auch wirtschaftlicher Umbruch bei uns stattfindet, wo wir so eine lokale Identität haben. Ja, wir kommen aus der Daimler-Stadt, wo wirtschaftlicher Reichtum auch herrscht, immer noch. Also uns geht es ja trotzdem nicht schlecht bisher. Aber wo wir uns einfach über vieles identifizieren, was vielleicht im Laufe der Zeit wegbricht und mit Sicherheit wegbrechen wird. Sei es unsere Leistungsfähigkeit, weil wir einfach älter werden. Sei es unsere Leistungsfähigkeit, über die wir uns definieren, weil wir vielleicht Arbeitslosigkeit sehen müssen. Sei es, wenn Gesundheit der Krankheit weicht oder Beziehungen in die Brüche gehen. Wenn all das in unserem Leben irgendwann mal wegbrechen sollte, was bleibt? Das ist die Frage. Und da sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir wissen, wer wir in Jesus sind. Weil das eben nicht wegbricht. Und so finde ich das so spannend, dass da, wo uns die Gesellschaft immer wieder zuruft, hey, erfinde dich doch selber. Sei doch, wer du sein willst, werd, wer du bist. Und gerade auch im Teenkreis, in dieser jungen Generation, über Social Media, nicht, dass ich das immer nur bashen will, aber es ist so, ich kann auf der anderen Seite der Welt gucken, wer diese eine Person heute scheinbar ist, und morgen ist die Person jemand ganz anderes. Es ist wild, wie schnell sich das heutzutage auch wechselt. Aber auch gerade da bleibt ja, was bleibt denn am Ende des Tages? Was bleibt, wenn alles ins Wanken gerät, auch in Umbruchsphasen unseres Lebens? Was bleibt? Und das Schöne ist an der Bibel und am Glauben, dass in diese ganze Unsicherheit, in diese Unsicherheit unserer Menschlichkeit, Gott hineinkommt und seine Wahrheit, die bleibt, uns zuspricht, dass wir seine geliebten Kinder sind. Und vielleicht macht diese Aussage mit dir nichts mehr. Vielleicht, weil du schon richtig lange in Gemeinde bist, schon richtig vielleicht über Generationen hinweg im Glauben stehst, dann freut mich das sehr für dich. Aber ich bete und hoffe, dass auch du diese Aussage wieder in der Größe und Tiefe empfangen kannst. Dass du Gottes geliebtes Kind bist. Und dass nicht so diese Jungschar-Antwort ist, Jesus, so nach dem Motto, ja, das ist halt die Antwort auf alles, sondern sehen kann, was heißt es, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Und wenn du bisher in dieser Reihe noch nicht dabei warst und vielleicht auch noch nie davon gehört hast, dass es deinen Gott gibt, der dir anbietet, sein Kind sein zu dürfen, dann freue ich mich mit dir, dass wir uns alle gemeinsam auf die Reise begeben dürfen, was es denn heißt, tatsächlich Gottes geliebtes Kind sein zu dürfen. Denn ich stelle die Vermutung auf, dass wir das alle noch nicht ganz ergriffen haben. Und das ist gar nicht schlimm. Ich weiß auch gar nicht, ob wir es in unserer Menschlichkeit hier auf Erden jemals ganz ergreifen werden. Wahrscheinlich nicht. Aber ich wünsche mir, dass wir Stück für Stück immer mehr dahin kommen, zu merken, was heißt es denn, Gottes Kind zu sein? Und dass das alles ändert, weil uns das eine Sicherheit im Leben gibt, die uns nichts anderes geben kann. Und so schauen wir uns heute gemeinsam einen Predigttext an, der uns da wieder mit hineinnimmt, was es denn heißt, Gottes Kind zu sein. Und damit stehen wir in einem Predigttext im Römerbrief heute. Und Paulus schreibt der Gemeinde diesen Brief. Und er schreibt dieser Gemeinde, die gesellschaftlich unter Druck ist, die politisch unter Druck ist und die religiös unter Druck ist. Und das Spannende ist, dass Paulus diesen Leuten nicht erstmal sagt, was sie tun sollen, um dem irgendwie entgegenzuwirken, sondern er sagt ihnen zuallererst, wer sie sind. Nicht, wer sie vielleicht einmal sein werden, nicht, wer sie vielleicht sind, wenn sie sich genug angestrengt haben, sondern sobald man seinen Glauben, sein Vertrauen in Jesus setzt, ist man diese neue Kreatur, von der wir es gerade gehört haben. Dann ist man Kind Gottes, wenn man sich Jesus Christus zuwendet. Und was das für eine geistliche Realität ist und im Positiven für Konsequenzen hat, lesen wir, ich habe vergessen zu klicken, im achten Kapitel des Römerbriefes. Hier ab Kapitel 14 und das Wetter ist zwar heute besser als gestern, dennoch, wenn ihr heute Mittag irgendwie eine freie Minute habt, lest einfach mal dieses ganze achte Kapitel, weil es auch überschrieben ist mit dem Hohelied der Heilsgewissheit. Schadet also nicht zu wissen, was uns Paulus in diesem Kapitel auch zusagt, was es heißt, Kinder Gottes zu sein. Heute haben wir nur Zeit für 4 Verse, aber die haben es in sich. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt sind, sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, sodass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern macht. Den Geist, in dem wir aber Vater zu Gott sagen. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden, um dann auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Paulus beginnt diesen Abschnitt mit einem Gegensatz. Knechtschaft oder Kindschaft. Und das ist mehr als ein Bild, das er hier gebraucht, sondern es deutet diesen Identitätswechsel an, der uns von Gott angeboten wird. Vom Knecht, vom Sklaven zum Kind. Und ähnlich wie gerade gesagt wurde, dass wir die Situation hier, wenn es uns irgendwie mal nicht gut geht, nicht in keinster Weise mit der Situation im Iran oder irgendwo auf der Welt vergleichen könnten, wo Krieg herrscht. Und genauso ein bisschen fällt es schwer, hier einen Vergleich herzustellen zwischen dem, was es damals hieß, Sklave oder Knecht zu sein, und dem, was Paulus auch hier für uns heute mitschreibt. Denn Sklaverei war damals in Rom, wir kennen es vielleicht noch, das Kolosseum, wir gehen da heute hin und schauen es uns an, aber zu der damaligen Zeit sind da richtig viele Menschen gestorben, nicht freiwillig, sondern weil sie Sklaven waren. Und es war eine brutale Realität, die wir hier mit nichts vergleichen können, denn Sklaven waren fremdbestimmt, sie durften nicht selber entscheiden. Ihr Wert und auch ihre Leistung hingen von ihrem Gehorsam ab. Und ihre Sicherheit hing häufig von der Laune ihres Herrn ab. Sie waren also sehr fremdbestimmt, von anderen abhängig. Und vielleicht kennen wir auch dieses Lebensgefühl ansatzweise, wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass wir ja nur ein minimales, klitzekleines Rädchen in so einem großen Getriebe sind. Ich kenne das manchmal, ich habe ja hier noch einen Nebenjob in der Therme, und wenn dann irgendwelche Gäste zu mir kommen und sich über sonst irgendwas beschweren und ich denke mir nur so, ich bin hier die Aushilfe, ich bin hier 4-mal im Monat, ich bin hier nicht der Chef, ich verändere hier gar nichts. Ja, ich kann an die Tür meines Chefs klopfen und sagen, übrigens hat sich jemand beschwert, kein Problem. Aber mit dieser Erwartungshaltung, du bist doch hier angestellt, du kannst doch jetzt hier was ändern. Ja, minimal. Und so kommen wir uns ja manchmal vor. Wir sind irgendwie so ein kleines Rädchen in irgendeinem großen Getriebe, haben nicht oft das Gefühl, dass wir irgendwas verändern könnten, verbessern könnten, sondern entweder wir funktionieren in diesem Getriebe oder es stockt, aber zur Not wird das kleine Rädchen ausgetauscht und nicht das, was dieses riesengroße Getriebe am Laufen hält. Und so geht es uns ja manchmal. Wir sind getrieben von vielleicht Erwartungen von außen, getrieben von vielleicht auch inneren Stimmen, getrieben, irgendwie genügen zu müssen, mithalten zu müssen, tun und machen zu müssen. Und dieses Denken tragen wir manchmal vielleicht auch in den Glauben hinein. Wenn also ganz subtile Fragen kommen, reicht eigentlich mein geistliches Tun im Gebet und Bibellesen? Reicht überhaupt mein Glaube? Ist Gott zufrieden mit mir? Ihr merkt, diese Stimmen kennen wir höchstwahrscheinlich alle. Und hier räumt Paulus auf, indem er sagt mit aller Klarheit, dass wir durch den Glauben nicht wieder einen Geist empfangen haben, dass wir jetzt unter einer neuen Knechtschaft leben müssten, sondern dass wir in Freiheit leben dürfen. In einem Geist, der uns zu Kindern macht, indem wir Gott aber Papa nennen dürfen. Und genau wie wir menschlich uns die Kindschaft nicht erarbeiten können oder auch nicht gefragt wurden, ob wir geboren werden wollen, genauso können wir uns die Kindschaft bei Gott eben auch nicht verdienen. Und ich hoffe, dass wir die Entlastung darin sehen. Sie wurde uns geschenkt. Wir können dem nichts hinzufügen, wir können dem aber auch nichts wegnehmen, sondern wir können sie lernen zu genießen, anzunehmen, auszuleben. Und hier eine ganz kurze Randnotiz, die viel mehr als eine Randnotiz ist, aber für die wir heute leider nicht die Zeit haben. Wenn uns Gott anbietet, dass wir seine Kinder sein dürfen, wir alle sind Kinder von irgendwem. Und das lief besser oder das lief schlechter in unserer Kindheit. Aber wenn es nicht so gut lief und du merkst, hey, mir fällt es so schwer, Gott als Vater anzunehmen oder in diese Kindschaft zu gehen, dann bitte ich dich, dass du irgendwie den Mut hast, das aufzuarbeiten. Dass das, was dir menschlich vielleicht verwehrt wurde, dass das heil werden darf, sodass du in dieser Beziehung zu Gott genießen darfst, was es heißt, Kind sein zu dürfen. Zu wissen, hey, da kümmert sich jemand, da ist jemand für mich, da ist jemand, der mein Bestes will, sodass du eben das, was dir verwehrt wurde menschlich, nicht auf Gott überträgst, sondern hoffentlich hier genießen darfst, dieses Kindsein, diese Fröhlichkeit, diese Leichtigkeit. Ende der Notiz. Kindschaft ist uns geschenkt. Sie gründet sich nicht auf unserem Vermögen, sondern auf dem, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Und darin gründet sie sich auch nicht auf unserer geistlichen Entwicklung, auf unserer Leistung, sondern durch Jesus sind wir gerechtfertigt. Und wie gesagt, dem können wir nichts hinzufügen, dem können wir nichts wegnehmen. Denn Gott ist es, der uns gerecht spricht, und das tut er alleine aus Gnaden. Und alleine, dass er uns zum Glauben einlädt. Und dieser Freispruch ist darin nicht irgendwie abstrakt, sondern er führt in die Adoption, der Familie Gottes. Und manchmal fällt uns das ja schwer, so diese verschiedenen Vaterfiguren oder Gottesbilder, die uns auch in der Bibel vorgestellt werden, anzunehmen, dass Gott Vater ist. Da, wo er zum Beispiel auch Richter ist oder König, uns vielleicht auch manchmal mit einer gewissen Härte vorkommt. Und das zusammenzubringen mit diesem väterlich liebenden Bild. Und da ist hier ganz elementar zu sagen, dass durch Jesus Christus Gott einen richterlichen Akt vollbracht hat. Denn das Gesetz hat Gerechtigkeit gefordert, die hat Jesus Christus erfüllt. Und nun sehen wir hier in der Adoption diesen väterlichen Akt Gottes, der uns nicht nur freispricht, sondern der uns aufnimmt. Und Paulus spricht hier auf etwas an, was im Römischen Reich ganz normal war, Adoption. Gerade da, wo Familien keine Nachkommen hatten oder der männliche Nachkomme gefehlt hat, dort wurden nicht nur Kinder, sondern auch erwachsene Männer vor allem adoptiert. Und damit hat sich von heute auf morgen alles für diese Adoptierten verändert. Ihre alte Zugehörigkeit, ihr alter Name, auch alte Schulden oder alte Verbrechen, die sie begangen haben, waren einfach ausgelöscht, weil sie mit einem Schritt adoptiert wurden, einen neuen Namen hatten, eine neue Identität hatten und quasi ein Stück weit ein neues Leben hatten. Und das Verrückte ist vor allem, dass diese Adoption unwiderruflich war. Der Adoptierte hat Brief und Siegel bekommen. Du bist jetzt mein Kind. Klingt nicht so gefühlsvoll, aber so war es. Und damit, darauf konnte er sich berufen. Und dieser Vater, der ihn adoptiert hat, konnte dann nicht nach ein, zwei Wochen sagen, boah, sorry, du hast dich als der, nicht der entpuppt, den ich dachte, dass du bist. Ciao, du darfst wieder gehen, ich suche mir einen neuen Sohn. Sondern das war unwiderruflich. Und genau so ist es in der Adoption Gottes. Wir sind aus dieser alten Herrschaft herausgenommen. Das, was uns unser Leben lang ausgemacht hat, vielleicht Schuld, Enttäuschung, Scham, vielleicht auch Dinge, auf die wir nicht stolz sind, dürfen wir hinter uns lassen, weil sie vergeben sind und dürfen in dieser neuen Identität Gottes unterwegs sein. Und auch hier gilt, Gott sagt nicht, ah ja, wir testen das jetzt mal und wenn du dich beweist, läuft es, wenn nicht, sorry. So ist Gott nicht. Es ist auch diese unwiderrufliche Identität, dass wir als Kinder Gottes mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, der nicht einfach wieder geht, der nicht einfach wieder sagt, oh doch nicht, sondern dieses Siegel ist fest. Und so spricht uns Gott zu, der Heilige Geist, dass wir dazugehören, zur Familie Gottes. Wir müssen uns nicht mehr als Sklaven fühlen, sondern der Geist bezeugt unserem Geist, du bist angenommen, du bist geliebt, du gehörst dazu. Und ich finde es so schön, wie uns die Evangelien auch immer wieder diese Beziehung zwischen Jesus als Sohn und Gott dem Vater zeigen. Und genau in diese Liebesbeziehung hinein sind wir als seine Kinder genommen. Unwiderruflich gehören wir dazu und dürfen Gott Abba nennen, Vater. Und das ist Beziehungssprache. Das ist Sprache, die von Nähe spricht, die von Vertrauen spricht. Und so nannte Jesus Gott sogar im Garten Gethsemane. Trotz, dass er wusste, hey, da kommt großes Leid auf mich zu, hat er dieses Vertrauen in Gott gesetzt, weil er wusste, ich bin geliebter Sohn. Und in dieses Geheimnis, dieser Trinität Gottes, sind wir hineingenommen. Und so gibt uns der Geist Gottes, unserem Geist, Zeugnis, dass das so ist. Sprich, das ist keine psychologische Selbstüberredung, sondern ein Werk des Heiligen Geistes, der uns gewiss sein lässt. Und wie es vorhin auch durch Julia gesagt wurde, es gibt Zeiten, in denen wir diese Nähe stärker spüren, in denen es gut läuft und wir sagen, ja, yeah, Gott ist stark und das so feiern wie die Kinder hier vorhin. Finde ich mega gut, oder? Und habt ihr gesehen, wie Mädchen das feiern, wenn sie auch mal treten dürfen? Das hätte ich auch gefeiert als Kind. Und genau so ist es. Wenn es gut läuft und wir das voll spüren, steht diese Wahrheit. Wenn wir es auch mal nicht spüren, was bei uns allen der Fall ist, auch dann steht diese Wahrheit felsenfest. Weil es nicht an uns hängt, nicht an unserem Fühlen, an unserem Vermögen, sondern an Gott selbst. Doch ehrlicherweise, ich finde die Bibel gut, weil sie auch immer die Wahrheit aufmacht. Ist es schön, diesen Trost und diesen Zuspruch zu hören. Doch mit Berufung geht auch Anspruch einher. Und das soll jetzt nicht irgendwie der Haken an der Sache sein, nicht das Versteckte, nicht hier erst ein Zuckerbrot und nachher kommt die Peitsche hinten rum, sondern wenn man in eine neue Familie adoptiert wurde, dann trägt man auch den Namen dieser neuen Familie. Das ist heute nicht mehr ganz so spektakulär. Wir haben viele Nachnamen, wenig Nachnamen mit irgendwelchen Dynastien oder irgendwelchen krassen Geschichten dahinter. Damals war das noch anders. Wenn man den Nachnamen nannte, dann wusste man ganz genau, zu wem gehört der. Haben die Macht, haben die Power, haben die Geld. Und so waren die Kinder auch Repräsentanten des Namens. Doch wir sind es genauso. Wir sind Repräsentanten in der Familie Gottes. Und so haben wir auch einen Anspruch, einen Zuspruch, aber genauso Anspruch in unserer Berufung, Kinder Gottes zu sein, nämlich dem, dass wir dem Wesen Gottes ähnlicher werden sollen. Und das sollen wir nicht, um in der Familie zu bleiben, nicht wieder in dieses Anspruchsdenken zu geraten, sondern weil wir Kinder sind, sind wir nun durch den Heiligen Geist mit auf den Weg genommen, auch in unsere Identität hineinzuwachsen, in diesen Schritt der Heiligung. Und auch das vollbringt der Heilige Geist in uns. Die Werke des Geistes, er führt uns in Barmherzigkeit, in Liebe, in Vergebung, in Sanftmut, Freude und eben in die Freiheit, die Gott für uns will. Und das nicht nur hier und jetzt, sondern auch in Zukunft. Denn Paulus geht weiter. Mit Adoption geht auch einher, dass wir Erben sind. Erben von Jesus Christus, Miterben. Und anders als damals, wo der erstgeborene Sohn den Löwenanteil geerbt hat und die anderen haben noch so ein bisschen was gekriegt, wenn es hochkam, so ist es bei Gott nicht, denn Gott ist ein gerechter Gott. Wir stehen alle gleich vor ihm, als geliebte Söhne und Töchter, die alle das gleiche Erbe bekommen. Und ich finde es so schön, wenn in der Bibel immer davon gesprochen wird, dass das in Fülle geschehen wird. Also nicht nur ein bisschen, sondern total, komplett, mehr als man sich vorstellen kann. Und da bin ich sehr gespannt. Und es passt sehr gut zum Gottesdienst, dass wir heute auch für verfolgte Geschwister gebeten haben. Denn Erbschaft bringt eben manchmal auch Leiden mit sich. Und so leiden weite Teile der Welt. Aber das Schöne ist, dass das Leiden nicht das letzte Wort hat. Nicht für unsere Geschwister und genauso nicht für hier. Denn Christsein bedeutet nicht, leidfrei zu leben, sondern zu sehen, hey, da ist Gott, der Vater, mit uns, der uns im Leiden begleitet. Da sind Geschwister unter uns. Wir sind Brüder und Schwestern, die uns hoffentlich im Leid gegenseitig zur Seite stehen. Und gerade da, wo wir im Leid merken, wie hilflos wir sind, wie machtlos wir sind, da, wo wir uns endlich mal eingestehen, dass wir es oft nicht unter Kontrolle haben, dass wir da die Erfahrung machen, dass Gott sich als der zugewandte Vater erweist, der er ist, der bleibt, der uns unsere Identität zuspricht und der uns hilft. Und so, wenn alles wankt und schwindet, bleibt diese Wahrheit bestehen, dass wir durch nichts von der Liebe Gottes getrennt werden können, wie es am Ende des Kapitels heißt. Weder durch Hohes, noch durch Tiefes, durch Gegenwärtiges, durch Zukünftiges. Wir können durch nichts von dieser Liebe getrennt werden. Was machen wir jetzt damit? Die Welt sagt uns, hey, definier dich selbst. Das Evangelium spricht uns unsere Identität als Gotteskinder zu. Sie spricht uns zu, dass wir keine geistlichen Sklaven mehr sind, dass wir kein Zufall sind und dass wir auch kein Randgedanke von Gott sind, sondern wir sind seine geliebten Kinder. Adoptiert aus Gnade, versiegelt durch den Heiligen Geist und für alle Ewigkeit gesichert. Und vielleicht merkst du doch heute, dass du hier sitzt und dir eingestehen musst, hey, so ganz ist es bei mir noch nicht angekommen. Dann ist das in Ordnung. Ich glaube, in den vielen Fällen oder hier und da geht es uns allen oft so. Und trotzdem dürfen wir wissen, dass wir nicht in dieser Angst leben müssen, nicht in Misstrauen, nicht in Minderwertigkeit oder uns über Versagen definieren, sondern ehrlich zu Gott kommen dürfen. Vielleicht auch, wo wir selbst um geistlichen Anspruchsdenken unterliegen und vielleicht müde sind von diesem geistlichen Funktionieren, steht die Einladung Gottes, in all dem zu ihm zu kommen. Und das will ich jetzt anbieten, dass wir uns eine stille Minute nehmen und vor Gott kommen. Nicht mit irgendeiner frommen Fassade, wie es sein sollte, wie wir es uns wünschen sollten, wollen, sondern einfach mal den Ist-Zustand knallhart vielleicht auch vor Gott sagen, wo dieser Satz nichts mehr mit uns macht oder wo er uns innerlich jubeln lässt, dass wir in dieser Gefühlsspanne, die auch heute hier im Raum ist, zu Gott kommen und das vor ihn bringen. Und das Schöne ist, dass Gott da nicht mit einem erhobenen Zeigefinger steht, sondern mit offenen Armen. Der sagt, komm, mein geliebtes Kind, wir reden darüber. Und ich finde es so schön, dass wir wissen dürfen, dass wir als Kinder zu einem Gnadenthron gehen, dass Gott auf dem Gnadenthron sitzt. Nicht auf dem Richterstuhl, sondern auf dem Thron der Gnade, wo wir eingeladen sind, voller Mut und voller Freiheit und voller Zuversicht kommen zu dürfen und zu wissen, da ist Gott, da ist unser Vater, der uns zuhören will, der wissen will, wie es uns geht und der sich danach sehnt, nach dieser Zeit mit uns. Daher lade ich ein, dass wir uns eine gute Minute Zeit nehmen und ich bete dann zum Abschluss. Jesus, ich danke dir sehr, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und dass da, wo wir uns deiner Wahrheit zuwenden, wo wir deine Wahrheit einsickern lassen, dass du der Weg bist, der zum Leben führt. Zu einem Leben, wie du es dir für uns wünschst. Ein Leben aus Fülle, aus Freiheit und Freude, in der Verbundenheit mit dir zu sein. Und ich danke dir sehr, dass du ein Gott bist, der sich nicht abwendet, egal wie die Realität aussieht, sondern dass du schon immer ein Gott warst und noch bist und bleiben wirst, der nicht das Perfekte sucht, nicht das, was schon irgendwie vollendet ist, nicht das, was sich angestrengt hat, sondern dass du häufig genau da hineinkommst, wo es niemand vermutet hätte. Und dafür danke ich dir und ich bitte dich, dass wir das mehr und mehr lernen, zu erkennen, wie anders du bist, und darin zu erkennen, dass du für uns bist. Und so bitte ich dich um Erfahrungen mit dir, Begegnungen mit dir, Wegweisung, Heilung. Und ich danke dir, dass wir auf dem Fundament stehen dürfen, dass du über uns aussprichst, dass wir deine geliebten Kinder sind. Ich bitte dich, dass wir mehr und mehr verstehen, was es heißt, darin unterwegs zu sein, darin Leben zu gestalten. Und ich danke dir vor allem, dass du in all dem mit uns bist. Vielen Dank dafür. Amen.